freuen uns über die Gewissheit, dass der Herr gegenwärtig ist. Unser Text finden wir in 1. Mose 49, Vers 8 bis 10. Juda, du bist es. Dich werden deine Brüder loben. Deine Hand wird deine Feinde auf dem Halse sein. Vor dir werden deines Vaters Kinder sich neigen. Juda ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, durch große Siege. Er ist niedergekniet und hat sich gelagert wie ein Löwe. Und wie eine Löwin, wer will sich wieder ihn auflehnen? Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Herr komme. Und demselben werden die Völker anhangen. Wir wollen beten. Wir neigen uns ehrfürchtig vor dir, o Gott, der du uns durch dein Volk, durch den Juden, dein Wort gegeben hast. Und bitten dich jetzt herzlich, dass du unser inneres Augen öffnest, dass wir verstehen, was du uns sagen willst, und dass in unserer Mitte Kraft zur Wiedergeburt vorhanden ist. Um Jesu Wille. Amen. Jakob, oder um seinen neuen Namen zu nennen, Israel, lag im Sterben. Er war sehr alt geworden, war in Ägypten. Wenn man auch Jakob reden hört auf sein Sterbebett, dann merkt man etwas von dieser Erhabenheit des Himmels. Es ist kein hastiger Abschied. Er hat seine 12 Söhne zu sich gerufen. Denn Israel, er hatte etwas erlebt. Er hatte vorher erlebt, dazumal in Pniel, in jener Nacht eine entscheidende Begegnung mit seinem Gott. Und nachher bezeugte er, ich habe Gott von Angesicht gesehen und meine Seele ist genesen. Wer das erlebt hat, für dem ist das Sterben kein Sterben mehr, sondern ein herrlicher Durchgang nach Hause. Israel starb im Herrn. Denn so zwischendurch, währenddem er mit seinen Söhnen redet und über sie weissagt und sie segnet und sie ermahnt, sagt er auf einmal in 1. Mose 49, Vers 18, Herr, ich warte auf dein Heil. Ja, was für Heil? Wir wissen aus dem Neuen Testament sehr klar, in keinen anderen Namen ist Seligkeit gegeben als nur in dem Namen des Herrn Jesus. Herr, ich warte auf dein Heil. Schon der sterbende Israel hat ausgesehen nach dem, der kommen sollte. Der Mann, der als Erster der Name Israel trug, wovon also Millionen Israeli gekommen sind. Dieser Mann bekommt nun auf der Grenze zwischen Zeit und Ewigkeit einen prophetischen Fernschau. Es ist, als ob Gott ihn bei der Hand nimmt und ihm zeigt, was kommen wird. Und dann beginnt Jakob seine Söhne zu segnen und erst kommt Ruben, der Älteste. Ich meine, unsere Logik würde sagen, er ist doch nun derjenige, der das Beste bekommt. Er ist der Erstgeborene. Und sein Vater, Jakob, lobt ihm auch als Erstgeborener. Er sagt in 1. Mose 49, Vers 3, Ruben, mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der Oberste in der Würde und der Oberste in der Macht. Soweit gut. Aber dann macht Jakob einen Strich dadurch. Er sagt dann in Vers 4, du sollst nicht der Oberste sein. Der Grund kennen wir ja, wir wissen, dass Ruben in Fleischeslust lebte und dadurch das Beste verschleudert hatte, sein Erstgeburtsrecht. Es gibt viele Rubens heute in der Gemeinde Jesu, von denen man sagen muss, nachdem sie wiedergeboren waren, sehet, ein Sohn, eine Tochter Gottes. Sie hätte das Beste haben können, aber sie haben es verschleudert. Vielleicht sitzen solche Rubens hier. Du sollst nicht der Oberste sein. Ich möchte so sagen, letzten Endes war es nicht die Sünde des Ruben, wodurch er auf der Seite geschoben wurde. Aber die Tatsache, dass er über seine Sünde keine Buße tat. Und ich will es gerade sagen, wenn du das Heil, den Segen nicht erlangst, dann ist das letzten Endes nie deiner Sünde wegen, denn dafür hat der Sohn Gottes bezahlt am Kreuz von Golgatha. Dafür hat er sein Blut vergossen, sondern weil dein stolzes Herz sich noch nie gebeugt. Das finden wir bei Ruben nicht. Später auch im Buch der Richter, als gekämpft werden musste, hat Ruben sich zurückgezogen. Und dann sehe ich diesen alten, diesen ehrwürdigen Patriarch, der sogar den Pharao gesegnet hat. Israel, der nun weiß, ich muss sterben, er weiß, sagt, und er segnet alle seine Söhne. Aber als er denn sein vierter Sohn sieht, der Sohn Leas, also der Sohn von der Frau, die er eigentlich nicht wollte. Judah sieht er, dann geschieht etwas ganz Wunderbares. Man sieht es, was im Geist geschehen ist. Es ist, als ob der Kreis sich aufrichtet und er spricht eine der gewaltigsten Weissagungen der Bibel aus. Eine Weissagung, die sich gerade heute unserem Zeit wunderbar am Erfüllen ist. Wenn er hier sagt, Judah, du bist es, dich werden deine Brüder loben, Vers 8, 1. Mose 49. Denn wenn ich zum Beispiel die Zeitung lese, da schreibt ein Jude, dass der Staat Israel den 20. Jahrestag seiner Unabhängigkeit feierte und sagt dann, eine Bilanz dieser Periode sollte deshalb nicht nur den jungen Staat im Nahen Osten, sondern auch die Lage der Juden in der Welt einschließen. Denn seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges war nie so viel von den Juden die Rede gewesen, wie in den letzten Wochen und Monaten. Von Paris über Warschau bis nach Moskau, von der äußersten Linke bis zur extremen Rechten unter Juden und Christen, hat der Junikrieg Diskussionen entfacht und Emotionen angeheizt. Das ist in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Weissagung Jakobs, Juda, du bist es. Denn Weltproblem Nummer 1, die Weltfrage Nummer 1, die sticht, die anklagt, die ein unlösbares Problem darstellt für die Vereinten Nationen, das ist Juda, das ist Israel. Deswegen ist es nämlich sehr wichtig, dass man gerade heute das prophetische Wort mit größter Aufmerksamkeit liest und dass wir hinhören, was dieser sterbende Israel vor Jahrtausenden aussagte. Er sagte nämlich Vierfaches aus. Erstens Vers 8, Juda, du bist es, nicht der andere. Zweitens, Vers 9, du bist hochgekommen, mein Sohn, durch große Siege. Drittens, eine Zukunftsaussage, Vers 10, es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, bis dass der Held kommen und demselben werden die Völker anhangen. Also vierfach. Erstens, Juda ist es. Zweitens, Juda siegt. Drittens, das Zeichen seines Sieges, Zepter, wird nicht von ihm weichen, wird nicht von Israel weggenommen werden. Viertens, bis dass er kommt. Wer? Bis dass Jesus kommt, demselben werden die Völker anhangen. Also ist der Ring geschlossen. Dieser prophetische Ring ist hier
festgeschlossen. Und dieser Ring göttlicher Verheißung über Israel, Juda, kann nicht mehr zerbrochen werden. In 1967 war Israel ganz allein. Denn wenn sie verloren hätten, dann hätte kein Mensch seinen Finger gekrümmt, um die Juden zu retten. Man hätte bedauert, man hätte protestiert, also der Westen ist ja Spezialist im Protestieren, nicht wahr? Man hätte nichts getan. Man hätte die Juden ausradiert. Aber sie waren allein, und als sie allein waren, da bekamen sie Jerusalem. Denn da konnte Gott seine Verheißung einlösen. Da dürfen keine Heiden dabei sein, wisst ihr? Solange Israel sich noch irgendwie auf die UNO oder auf irgendeine Nation verlassen wird, werden sie Rückschläge erleben. Und der Herr ist sie am Erziehen, dass sie sich verlassen auf den lebendigen Gott allein. Juda, du bist es. Es wird das Zepter von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme und demselbe werden die Völker anhangen. Du bist hochgekommen, mein Sohn, durch große Siege. Das ist der Ring der Verheißung. Ich möchte fast zu Israel sagen, wohl dir, Israel, wenn man dich ungerechte Weise von den Nationen ablehnt, wohl dir, wenn du in den Vereinten Nationen verurteilt wirst. Das ist das Allerbeste, denn dann hilft ihnen Gott. Ich meine, uns geht das doch als Kinder Gottes auch so. Wir erleben doch auch, dass alle Krücken, auf denen wir uns stützen wollen, die werden weggeschlagen. Wohl dir, wenn du Enttäuschungen erlebst. Als Jakob ganz allein ward, da wurde er Israel. Da hat der Herr ihn berühren können. Ich habe hier von deutscher Ausgabe aus Jerusalem, da schreiben sie einen Artikel über das doppelte Maß der Welt und protestieren. Sie sagen, gegen Israel wird Sturm gelaufen. Und dann sagt er etwas Prophetisches, der Jude hier. Vielleicht sollten wir endlich einmal ein kleines Maß weniger an Politik machen und uns auf die Sendung besinnen, die wir als Juden haben, stets gehabt haben. Und je mehr wir von der Wahrheit enthüllen, desto eindrucksvoller wird diese Wahrheit sein. Juda, du bist es. Also lerne daraus. Ich möchte das meine Brüder und Schwestern sagen, die gläubig sind an den Herrn Jesus Christus. Wie mehr deine Stützen wegfallen, desto mehr bist du auf den Herrn angewiesen. Ja, aber jetzt kommt doch eine Frage in unser Herz. Wenn ich Juda betrachte, der vierte Sohn Jakobs, was hat dann dieser Juda vor seinen anderen Brüdern? Ist er etwa besser gewesen? Wenn der Herr redet durch den sterbenden Israel, Juda, du bist es. Du bist der Mann, den Gott gebrauchen wird. Durch dich wird der Herr verherrlicht. Aus dir wird der Herr Jesus kommen. Ja, dann sagt man die ganze Unlogik der Wahl Judas. Weshalb hat Gott Juda erwählt? Der Herr sagt sowieso, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Juda, wenn ich seine Biografie lese, die Bibel nämlich verbirgt nichts, die Bibel verschönert nichts. Die Bibel sagt ganz sachlich und kurz und bündig die ganze Wahrheit. Wir finden nämlich nichts Gutes an ihm. Er hat nämlich aus Neid seinen bluteigenen Bruder verkauft. Wisst ihr für wie viel? Schauen Sie mal, 1. Mose 37. Das sprach Juda zu seinen Brüdern. Was hilft uns, dass wir unseren Bruder erwürgen und sein Blut verbergen? Ich weiß, sie wollten Josef, wollten sie wegschaffen. Josef, da hat alles den Vater Jakob gesagt und der Josef war unbequem, der musste weg. Also bringen wir ihn um. Nein, nein, Juda hat einen besseren Plan. Er sagt, Vers 27 kommt, lasst uns ihn den Ismaeliten verkaufen, dass sich unsere Hände nicht an ihm vergreifen, denn er ist unser Bruder, unser Fleisch und Blut und sie gehorchten ihm. Und da die Midianiter, die Kaufleute, vorüberreisten, zogen sie ihm raus aus der Grube und verkauften ihn den Ismaeliten um 20 Silberlingen. Die brachten ihn nach Ägypten. Und dann sagt Petras, als Israel stirbt, Juda, du bist es. Ja, kann der Herr dann so einen Mensch gebrauchen, der so gemein gehandelt hat, wie Jahrhunderten später sein Namensvetter?
der größte Bruder Israels,
verkauft hat. Wie viel? Hieß genauso wie Judah. Judas ist dasselbe wie Judah. Es bedeutet beides dasselbe auf Deutsch, bedeutet Lobpreis Gottes. Und dieser Namensvetter im Neuen Testament, der hat Jesus verkauft. Es liegt eine sehr starke Parallele drin. Es ist fast dasselbe. Matthäus 26, Vers 14. Da hing der Zwölf, einer mit Namen Judas Iskariot, zu den Hohepriestern und sprach: Was wollt ihr mir geben? Ich will ihm euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Er bekam 10 Silberlinge mehr als Judas. Was will denn der Herr noch so einer erwählen? Judas, du bist es. Ich meine, es gibt nämlich Antisemiten, auch christliche Antisemiten, die diejenigen, die Israel lieben, sagen und vorwerfen, sie meinen, Israel sei besser als andere Völker. Mitnichten, Israel ist nicht besser als andere Völker. Aber Israel und Juda ist von Gott erwählt. Und doch hat er seinen Bruder verkauft, doch war er voller Neid und Eifersucht. Wie kann Gott denn solch ein Mensch gebrauchen? Ich habe zwei Schriftsteller gelesen, zwei Aussagen über Juda in der Bibel, die so überdeutlich sind, dass man nicht fehlgehen kann. 1. Chroniker 28, das ist ein gewaltiges Wort. Nun, sagt David, nun hat der Herr, der Gott Israels, mich erwählt, aus meines Vaters ganzen Hause, dass ich König über Israel sein sollte, ewiglich. Denn er hat Juda erwählt zum Fürstentum und im Hause Juda meines Vaters Haus und unter meines Vaters Kinder hat er Gefallen gehabt an mir, dass er mich über ganz Israel zum König machte. Also David sagte, ich bin aus dem Stamme Juda und Gott hat Juda erwählt und deswegen bin ich König. Habt ihr es gehört? Der Mann, der seinen Bruder verkaufte. Oder nehmen Sie Psalm 78. Soll man niemandem sagen, dass Israel keine herrliche Zukunft hat? Kraft der Verheißung an Juda. Vers 67 steht, er verwarf die Hütte Josefs und er wählte nicht den Stamm Ephraim, sondern er wählte den Stamm Juda, den Berg Zion, welchen er liebte. Meine Freunde, da hört mein Verstand an. Das begreifen wir nicht mehr. Ich möchte die Sache nämlich mit euch auf den Grund gehen heute Abend. Warum wurde Juda so erwählt, so erhöht? Zur Königsstamm, dass der König David von ihm kam. Und der jetzige Überrest ist hauptsächlich Juda. Währenddem der neutestamentische Juda im Neuen Testament bis in die unterste Hölle verdammt wurde und verloren ging. Er bekam 20 Silberlinge. Judas bekam 30 Silberlinge. Mein Freund, wenn du die Beantwortung dieser Fragen erfassest, dann wird von gleichem Augenblick an alles neu in dein Leben. Ja, hat Gott sich nicht geirrt? Nein, Gott kann sich nicht irren. Hat sich denn der alte Israel etwa geirrt? Nein, er war inspiriert durch den Heiligen Geist. Juda, du bist es. Ja, da fragen sich manche, was ist denn mit den Juden? Da sieht man die ganze Abneigung. Juda, was ist denn mit Juda? Doch sagt die Schrift es. Juda, du bist es. Sogar in der Lutherbibel, Luther war kein Judenfreund, steht es fett gedruckt. Und wenn ich dann lese, dass gerade 1. Mose 38 ist das stockdunkelste Kapitel im Leben Judas, das erste, ich will es euch sagen, denn die Bibel sagt es, er brach aus der Familie Gottes heraus, um des materiellen Vorteils willen.